Wir wollen heute ein Fallbeispiel zum Thema Low Trauma Fracture und die Ursachen und Folgen von diesem Sturz beleuchten. Es geht um eine Patientin, die ist 88 Jahre, wird bei uns an der Akutgeriatrie übernommen, ist von der Unfallchirurgie ursprünglich, dort war sie aufgenommen wegen einer periprothetischen Fraktur, und zwar rechts, rechter Femur. Die Patientin ist laut eigenen Angaben in der Nacht gestürzt, eben am Weg zur Toilette. Dabei beschrieb sie eine Vertigosymptomatik. Der Unfallhergang selbst scheint aber eher ein zu Boden gleiten und sogar festhalten am Türstock gewesen zu sein. Und die Patientin konnte sogar ohne fremde Hilfe aufstehen. Am nächsten Morgen waren die Schmerzen jedoch so stark, dass sie die Rettung gerufen hat, und es hat sie dann die periprothetische Fraktur gezeigt und scheinbar auch schon die Dislokation. Die Patientin hat Vorerkrankungen, paroxysmales Vorhofflimmern, eine TIA erlitt sie im Oktober 2013, damals begann sie mit einer oralen Antikoagulation, arterielle Hypertonie, dann hat sie einen Typ-2-Diabetes mellitus, da ist sie mit oralen Antidiabetikern behandelt, seit ca. 4 Jahren, Zustand nach Mammazea beidseits, damals Chemotherapie und Radiatio, Knie-Tap hat sie ebenfalls beidseits, Hüft-Tap eben rechts, und auch schon ist ein Sturz beschrieben im Oktober 2013.
Ich darf ein wenig auf die Medikamentenliste dieser Patientin eingehen, und immer wenn ich solche Listen sehe, und da erinnere ich mich an meine Ausbildungszeit noch als Turnusarzt, fällt mir ein Ausspruch eines Oberarztes von mir ein, der schon in Pension gegangen ist. Wann immer wir Patienten aufgenommen haben, die solche Listen mitgebracht haben oder auch die Medikamente im Sackerl, wo man sich dann zusammensuchen konnte, was es war, ist der Satz aufgekommen, wenn die Medikamentenmischung so toll wäre, wäre der Patient jetzt nicht im Spital. Das ist die Medikamentenliste, mit der wir die Patientin übernommen haben, und ich darf an den Vortrag von Primarius Dowiak nochmal erinnern. Es geht darum, und da sehe ich einen wesentlichen Aufgabenbereich, gerade des niedergelassenen Bereichs, gerade der hausärztlichen Praxis, die Medikamentenlisten ihrer Patienten regelmäßig kritisch zu evaluieren und zu hinterfragen, stimmt die Indikation noch, gibt es Medikamente, die man absetzen kann, gibt es Medikamente, wo man sich trauen kann, auch die abzusetzen. Letzten Endes leben wir ja in einer Gesellschaft, wo der Patient die Erwartungshaltung hat, er geht zum Doktor, er kriegt etwas verschrieben, er kriegt noch ein Pulver, er holt sich noch in der Apotheke was dazu, und wenn man Medikamente absetzt, dann muss man das gut begründen, man macht sich damit ja letzten Endes auch angreifbar. Nichtsdestotrotz, es geht darum, im Sinne des Patienten zu handeln. Beispielsweise haben Sie hier als zweites Medikament ein atypisches Neuroleptikum. Das wird der Patient auf den Unfall bekommen haben im Rahmen eines, nehme ich mal an, postoperativen Durchgangssyndrom. Völlig in Ordnung, dass dieses Medikament verordnet wird. Er wird das sicherlich auch gebraucht haben, die Patientin. Wenn jetzt aber die Vorschreibung hier so weiterläuft und niemand sich fragt, ist das zum gegebenen Zeitpunkt noch notwendig oder ist das vielleicht in 2 Wochen noch notwendig, dann läuft diese Medikation einfach weiter, wird weiter verordnet, letzten Endes ganz ohne Indikation dahinter. Dasselbe mit der Schmerzmedikation, die Patientin hat postoperativ natürlich Schmerzen, wird natürlich mit entsprechender Schmerzmedikation versorgt, aber mit zunehmender Rehabilitation und mit zunehmender Frakturheilung ist auch zu hoffen, dass sich diese Situation bessert, und auch dann kann man sich überlegen, ob man nicht die bestehenden Schmerzmedikamente reduziert. Ebenso ganz das ganz unten angeführte Antibiotikum, wahrscheinlich im Rahmen eines Harnwegsinfekts verordnet. In dieser Arbeit sieht man, das ist eine reine Rechenaufgabe letzten Endes, die Anzahl an möglichen Wechselwirkungen. Wenn Sie sich überlegen, wie viele Medikamente Sie einem Patienten verordnen und welches mit welchem reagieren kann, die Patientin hatte 15 Wirksubstanzen, das heißt, Sie haben 105 mögliche Arzneimittelinteraktionen, von denen Sie nicht wissen, welches wie reagiert, von denen Sie nicht wissen, wie dieser Patient, diese Patientin gerade diesen Medikamentencocktail verstoffwechselt, was jetzt wo wie zum Tragen kommt. Muss man sich immer überlegen, ob es nicht Sinn macht, das eine oder andere Medikament wegzulassen. Wenngleich, und das möchte ich an der Stelle auch sagen, es nicht darum geht, in therapeutischen Nihilismus zu verfallen, den Patienten gar nichts mehr aufzuschreiben, sondern die Dinge, die notwendig sind, eben zu verordnen, und wenn mögliche Nebenwirkungen auftreten, die auch richtig zu erkennen und entsprechend die richtigen therapeutischen Schlüsse daraus ziehen. Was haben wir bei der Patientin noch für Befunde erhoben? Machen wir im routinemäßigen Assessment auch auf der Akutgeriatrie einen Mini-Mental, einen Uhrentest, um ein grobes kognitives Screening zu bekommen, ist heute auch schon genügend gesagt worden, Depression wird regelmäßig angeschaut und dann die üblichen internen Dinge, die dazugehören, wie beispielsweise der Blutdruck und das EKG. An Befunden, die wir dann noch zusätzlich erhoben haben, war die Frage einer Knochendichte, die wir uns gestellt haben. Letzten Endes ist die Patientin ja gestürzt und der Sturz war jetzt, das erlittene Trauma war inadäquat zu dem vorangehenden Sturzgeschehen, wenn man es auch so bezeichnen möchte. Sie hatte schon diverses Osteosynthesematerial eingebaut, sie ist immer wieder schon einmal gestürzt und hat sich auch schon mehrere Frakturen zugezogen. Und im Rahmen des Screenings sehen Sie hier die erhobene Knochendichte. Das heißt, es liegt eine manifeste Osteoporose bei dieser Patientin vor. Wie wir auch schon gehört haben, ein Vitamin D-Mangel in dieser Altersklasse ist evident und das war auch bei dieser Patientin so. Und in diesem Rahmen möchte ich auch noch einmal darauf hinweisen, dass die hausärztliche Nachbetreuung gerade in diesem Bereich so wichtig ist, dass die verordneten Therapien fortgeführt werden bzw. auch überhaupt begonnen werden. Denn wir können in der Regel im stationären Aufenthalt gerade mal beginnen, den Kalzium- und Vitamin D-Haushalt zu supplementieren und das bestehende Vitamin D-Defizit auszugleichen. Letzten Endes steht bei allen zu verordnenden antiresorptiven Medikamenten, die man hier als Standardmedikation diskutieren könnte, in der Verschreibung, in der Fachinformation drin, dass sie nur bei ausgeglichenem Vitamin D-Haushalt gegeben werden dürfen. Das geht sich meistens bei uns nicht aus. In diesem Rahmen darf ich deswegen darauf hinweisen, wenn der Patient dann nach Hause geht und daran nicht aktiv angeschlossen wird, dann gehen diese Dinge einfach unter und er bekommt letzten Endes gar keine Therapie. Zum Thema Sturzursache.
Wir haben uns überlegt, warum ist die Patientin in dieser Nacht gestürzt, was können die Ursachen sein. Bei geriatrischen Patienten liegt immer nahe die Überlegung, dass die Patientin gangunsicher ist oder war. Und das konnten wir mit dem Tinetti-Test, wo wir eben ein Gleichgewichts-Assessment, wie Sie beschrieben haben, verwenden mit einem Wert von 25 im Prinzip ausschließen. Dann haben wir die Patientin befragt, welche Gefahrenquellen sie in der häuslichen Umgebung hat, ob sie Teppiche, Stufen und so weiter in der Wohnung liegen hat. Das hat sie uns verneint. Jetzt ist die andere Überlegung, hat die Patientin eine Synkope gehabt in dieser Nacht? Wir können jetzt eine gesamte Beschreibung von Synkopenabklärung in diesem Vortrag nicht gewährleisten, deswegen wollen wir hier auf Guidelines der internationalen Fachgesellschaften hinweisen, so wie hier zum Beispiel die Ausgabe der Deutschen Gesellschaft der Kardiologen, diese Pocket Guidelines oder auch von der Deutschen Gesellschaft für Neurologie. Und wir haben uns dann überlegt, welche Sturzursache eben oder welche Synkopenursache bei unserer Patientin möglich sein könnte. Eine Hypoglykämie bei einem bekannten Typ-2-Diabetes mellitus wäre eine Möglichkeit. Hier sehen Sie aber die Blutzuckertagesprofile unserer Patienten, die eine nahe Normoglykämie-Stoffwechsellage widerspiegeln. Außerdem ist es so, dass sie keine entsprechende Symptomatik beschrieben hat und auch bei der Therapie mit Metformin die Nebenwirkung Hypoglykämie nicht beschrieben ist. Dann stellt sich die Frage, ob die Patientin eine Rhythmusstörung hat. Wir sehen hier das EKG der Patientin. Sie hat hier ein pathologisches EKG mit einem Vorhofflimmern von 120 pro Minute. Und was interessant ist, ist, dass wir, bevor dieses EKG ohne Artefakt aufgenommen wurde, hier den Auszug haben aus diesem artefaktüberladenen EKG, wo wir sehen, dass sie hier zwei Sinusschläge hat, wo man sehen kann, dass sie da eigentlich einen Sinusrhythmus hat, Entschuldige, ja, und aber eine Frequenz, die um die 50 pro Minute ist. Welchen Stellenwert hat das EKG in der Synkopenabklärung? Man kann davon ausgehen, dass ca. 18% aller Synkopen Kardialagenese sind, 14% durch Tachybradiarrhythmien, 5% kann man direkt im EKG feststellen, ca. ein Fünftel aller Synkopen kann man dann durch das Langzeit-EKG diagnostizieren und insgesamt ist zu sagen, dass eine exakte Anamnese sowie physikalische Krankenuntersuchung sogar fast die Hälfte aller Synkopen erklären kann, aber trotz allem ist zu sagen, dass ein Drittel aller Synkopen nicht geklärt wird. Welche EKG-Veränderungen haben die Kardiologen, also die Deutsche Gesellschaft der Kardiologie jetzt publiziert? Sie haben gemeint, ein bifaszikulärer Block im Oberflächen-EKG wäre ein Grund für ein weiteres EKG-Monitoring, genauso ein AV-Block zweiten Grades Typ Mobitz oder eine asymptomatische Bradykardie. oder eben Sinuspausen über 3 Sekunden. Die Patienten sollen dann eben zum Holter-EKG zugewiesen werden. Wir haben bei unserer Patientin dann aufgrund dieses EKGs eine Nachanamnese erhoben, wo sie uns dann bei genauem Nachfragen erzählen konnte, dass diese vertikopräsynkopalen Vertiko-Episoden doch im zeitlichen Zusammenhang mit dem Beginn der Beta-Blocker-Therapie bestanden ist. Und außerdem hat die Patientin dann erzählt, dass sie nachts oft irrsinnig tief schläft. Wenn sie dann aus diesem Schlaf erwacht, fühlt sie sich sehr ermüdet. Also das ist scheinbar ihr aufgefallen, aber nur auf spezielles Nachfragen hat sie uns das erzählt. Gut, sie ist jetzt zum Langzeit-EKG überwiesen worden und der Kollege hat uns dann gleich ganz aufgeregt angerufen, wie er diese Diagnostik hier gemacht hat. Die Elektroden sind hier nicht abgegangen, sondern die Patientin hat tatsächlich in der Nacht um ca. 23 Uhr eine Pause über 13 Sekunden geboten. Hier sind scheinbar nur junktionale Schläge, die dann diesen Sinusarrest durchbrechen. Und diese Befundung haben wir dann unseren Kardiologen zugewiesen. Die haben dann die Diagnose des Bradydachy-Syndroms gestellt. Die Patientin hat dann eigentlich am nächsten Tag einen DDD-Schrittmacher implantiert bekommen. Das war komplikationslos, auch die Kontrollen am nächsten Tag. Und die Patientin hat trotz der Implantation des Schrittmachers keine längere Verweildauer an der Abteilung gehabt. Sie ist trotzdem routinemäßig nach ihren 3 Wochen von unserer Akutgeriatrie entlassen worden. Und hier ist eben auch ganz wichtig die hausärztliche Nachbetreuung. Wir sehen hier die Hausärzte als ein Schnittstellenmanagement zwischen den fachspeziellen Ambulanzen, der Schrittmacherambulanz und auch, dass man immer wieder die Medikamentenlisten, eben wie der Dr. Michael schon gesagt hat, durchforstet und die Kontrolle der weiterführenden Therapie laufend macht. Was noch interessant ist zu erwähnen, bei unserer Patientin konnten wir im Holter-EKG, wo eine 24-Stunden-Aufzeichnung des EKGs durchgeführt wird, diese Rhythmusstörung detektieren. Es wurde aber jetzt ganz rezent, im Juni dieses Jahres, im New England Journal of Medicine, von Gladstone et al. Eine Publikation herausgegeben, wo man sich angeschaut hat, eben das Holter-EKG versus den Loop-Recorder, wo man EKG-Aufzeichnungen über 30 Tage machen kann. Und in dieser Studie ist es eben darum gegangen, bei Patienten mit Stroke, die kein bekanntes Vorhofflimmern gehabt haben, eben die Ursache für diesen Schlaganfall herauszufinden. Und da hat sich ergeben, dass sie doch um 12% mehr Patienten nur durch das Holter-EKG ein Vorhofflimmern detektiert werden konnte. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.